Hilflosigkeit, Wut und Verrat. In der zweiten Folge von der WeFree Dramcast geht es um die Frage, was passiert eigentlich, wenn man dem Schotten an seine Gerste will. Jetzt geht's los. Hallo, moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von WeFree Dramcast. Ich muss euch schon mal vorwarnen, heute wird es nochmal sehr historisch und sehr geschichtlich. Aber wenn wir verstehen wollen, warum der Whisky und die Gerste für die Schotten so wichtig ist, dass eine Lage so eskaliert, wie das 1725 bei den Maltecks passiert ist, dann müssen wir einfach auch verstehen, wo die herkommen und welche gemeinsame Geschichte sie sozusagen miteinander verbindet. Eine kleine Vorbemerkung noch. Weil es in der heutigen Folge keinen expliziten Whisky-Hinweis gibt, gebe ich euch einfach jetzt schon vorneweg ein paar Begleitdrams, die ganz gut zur Folge passen würden. Heute geht es uns ja hauptsächlich um die Gerste und das Malz und deswegen sind meine Empfehlungen natürlich auch Whiskys, bei denen die Gerste und das Malz besonders gut zur Geltung kommen. Für die Puristen unter euch und die, die wirklich mal wissen wollen, wie es schmeckt, wenn man noch die Gerste im Whisky schmeckt, und die es ganz elementar und schnörkellos mögen, empfehle ich die Barleys von Bruichladdy. Also der Isla Barley, der Scottish Barley und wer mal Bock auf eine alte Gerstensorte hat, der Beer Barley. Das hat übrigens nichts mit Bier zu tun, sondern die Gerstensorte heißt so. Das wird B-E-R-E geschrieben. Nur, dass es da nicht zu Verwechslungen kommt. All diese Bruichladdys sind die absolut elementarste Form von Whisky, wie ich finde. Die sind relativ jung, da sind keine Fassexperimente mitgemacht worden. Und man hat wirklich das Gefühl, die reine Gerste zu schmecken. Das muss man aber auch mögen. Das ist nicht besonders trinkfreundlich, also es schmeckt gut, aber es ist schon, man muss sich schon damit beschäftigen und man muss da Bock drauf haben. Und die unter euch, die es in der Hinsicht rauchiger haben wollen, die nehmen natürlich dann die Port Charlottes. Das ist im Prinzip genau das gleiche, ist ja auch von Bruichladdy und ist einfach die rauchige Variante. Und die Port Charlottes sind genauso elementar, reine Rauchgerste im Glas. So, wie ich mir das vorstelle. Und wenn man mal wirklich durch Rauch getrocknete Gerste riecht, dann schmeckt und riecht der Port Charlotte eben ganz genau so. Und wenn ihr es ein bisschen einfacher und zugänglicher und süffiger haben wollt, dann greift ihr einfach zum Glenfiddich 15 Solera Reserve. Auf keinen Fall den 12er, der kann gar nichts, sondern den 15er. Und der 15er ist mit seinen, weiß ich nicht, 10 Euro Aufpreis echt um Längen besser als der 12er, der in jedem Lidl-Regal steht. Und ist ein echt richtig guter, süffiger, leckerer Trinkwhisky für jede Tages- und Nachtzeit. Und wer zu dem süß, lecker, malzig, süffig noch einen leichten Hauch Rauch dazu möchte, der greift dann zum Bonahavin 12. Und wer sich mal was gönnen will und es auch kann, der greift dann zu gegebenem Zeitpunkt zum 21-jährigen Glendronach mit dem Beinamen Parlament. Da ist aber von Gerste und Malz überhaupt nichts mehr zu schmecken, weil es ein totales Sherry-Monster ist. Okay, hat denn jeder sein Begleitgetränk? Gut. Bevor wir aber zu den Malt Riots von 1725 kommen, müssen wir uns erstmal die Bevölkerung und Schottland um die Zeit angucken. Und das, was Schottland heute auszeichnet, hat es auch schon vor 400 oder vor 600 Jahren ausgezeichnet. Und es ist ein schlechtes Wetter. Wer schon mal in Schottland war, hat es wahrscheinlich selber erlebt. Es ist nicht besonders warm und es ist mit seinem ozeanischen Klima auch ganz schön nass. In Zahlen heißt das, Schottland hat ungefähr 1100 bis 1400 Sonnenstunden. Das sind ungefähr 45 bis 58 Tage. Und der Regen variiert so zwischen 150 bis 250 Tage pro Jahr. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 8,5 Grad. Das mag dem einen oder anderen jetzt nicht so richtig viel sagen. So zum Vergleich, das ist das gleiche Wetter wie in Hamburg. Und wo wir gerade so schön beim Vergleichen sind, liebe Torfrauchfreunde, aufgepasst! Hamburg ist gebaut auf und total umgeben von Torfmooren. Wenn ihr mal Google Maps aufmacht und ein bisschen rauszoomt und euch mal im Umland von Hamburg umguckt, da gibt es unglaublich viele Moore. Da gibt es ein Ekelmoor, ein Königsmoor, alles, was man sich vorstellen kann. Und es wundert mich so ein bisschen, warum in Hamburg eigentlich keiner Whisky macht. Aber gut, wir wollen ja beim Klima bleiben. Der Vorteil von Hamburg ist ja, dass dieses sehr spezielle, kalte, nasse Seeklima relativ lokal begrenzt ist. Ein paar Kilometer südlich wird es schon wieder wärmer und es ist auch nicht mehr ganz so nass. In Schottland ist es leider nicht so einfach. Da wird das Klima erst wirklich weit unten im Süden wieder besser. Und das sind nicht nur ein paar Kilometer, sondern das sind ein paar hundert Kilometer durch und über die Highlands. Warum ich euch das alles erzähle? Naja, in so einem nassen und kalten Klima kann ich einfach schlecht Ackerbau betreiben oder gar irgendwelche Früchte anpflanzen. Deswegen haben die Hamburger schon immer sehr viel gehandelt, weil bei denen vor der Tür Sachen nur sehr schlecht gewachsen sind. Und die Schotten hatten schon immer ein ganz schön großes Problem. Denn einen Händler runter in die Lüneburger Heide zu schicken, um da Getreide zu kaufen, ist jetzt nicht so ein großes Problem. Einen Händler 500 Kilometer durch die Highlands zu schicken, um Getreide im Süden von Schottland zu holen, ist ein ganz schön großes Problem. Und zu den schlechten Bedingungen für den Ackerbau und den daraus resultierenden schlechten Erträgen, die man hatte, kam dann auch noch, dass das bisschen Ernte, was ich hatte, in dem nassen Klima auch noch total schnell verrottet ist. Das alles hat dazu geführt, dass die Schotten im Winter so gut wie keine Nahrungsreserven mehr hatten. Sowohl für sich selber, als auch für ihre Schafe, ihre Ziegen, ihre Kühe und ihre Hühner. Und das hat wiederum bedeutet, dass es im Winter eben dann auch kein Fleisch, keine Milch, keine Eier und insgesamt noch weniger Nahrung gab. Das Einzige, was neben Kohl und anderem Wurzelgemüse in Schottland gewachsen ist und was ich wirklich auch lagern konnte, war Gerste. Die Gerste ist nämlich so beschaffen, dass sich um das Korn außenrum wie so eine Schale befindet. Und diese Schale schützt das Korn vor eindringender Feuchtigkeit und damit davor, dass es verrottet. Die Gerste war also das Go-To-Getreide der Schotten. Aber es ist nach wie vor nicht einfach, in Schottland Gerste anzubauen. Letztes Jahr in unserem Schottland-Urlaub haben wir die Insel Raasay besucht. Und auf der Insel Raasay gibt es seit 2017 auch eine Brennerei. Und diese Brennerei hat sich vorgenommen, mit Gerste von der eigenen Insel zu brennen. Dafür hat man mit verschiedenen Gerstensorten rumprobiert, um zu gucken, welche dort am besten wächst und welche den besten Ertrag erzielt. Als wir da waren, haben sie erzählt, dass sie aus der Aussaat des letzten Jahres nur 20% Ertrag erhalten haben, weil alles andere eingegangen ist. Für die war das nicht sonderlich schlimm. Sie haben halt für dieses Jahr Gerste vom Festland gekauft und fürs nächste Jahr mit anderen Gerstensorten weiterprobiert. Heute gibt es weit über 300 verschiedene Gerstensorten, von denen alleine 60 zum Melzen geeignet sind und zur Bier- und Whiskyherstellung. Vor 400, 500, 600 Jahren hatte man die Auswahl nicht. Da musste man mit dem leben und mit dem zurechtkommen, was man hatte. Aber die Schotten waren ja froh, dass sie ihre Gerste hatten. Und ihr erinnert euch, dass ich in der letzten Folge mal erklärt habe, wie die Menschheit schon immer versucht hat, aus dem, was bei ihrem Garten wächst, irgendwelche Stärke- oder zuckerhaltigen Flüssigkeiten herzustellen, die sie dann vergären oder destillieren können. Und das haben die Schotten auch gemacht. Und sie haben ziemlich schnell festgestellt, dass das mit Gerste richtig gut funktioniert und richtig gut schmeckt. Aber nicht nur das, sondern es hat auch ziemlich gute Nebeneffekte. Der Treber, der nämlich bei der Herstellung von Bier oder Whisky entsteht, eignet sich total gut als Tiernahrung oder zum Brotbacken für einen selber. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass das Problem von Getreide sein kann, dass es relativ schnell verdirbt und verfault. Wenn ich aber einmal aus dem Getreide Bier oder Whisky hergestellt habe, dann hält sich das auf einmal total gut. Whisky noch länger als Bier. Und das Allerbeste überhaupt ist, wenn ich genug Whisky getrunken habe, dann merke ich überhaupt nicht mehr, wie hungrig ich eigentlich bin. Das heißt, Whisky hilft auch noch gegen Hunger. Phänomenal. Der Whisky ist für die Schotten wirklich im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden und wurde zum Teil sogar wie Geld oder Gold gehandelt. Er wurde für die Schotten so wichtig, dass wenn sie sich entscheiden mussten, ob sie aus der Gerste lieber ein Brot oder Whisky machen wollen, sich leider immer für Zweiteres entschieden haben. Es wurde so schlimm, dass das schottische Parlament 1579 die Herstellung von Whisky sogar verboten hat. An das Verbot hat sich nur keiner gehalten. Also hat man dann 1644 eben eine Steuer beschlossen. Und die Excisemen, also die Steuereintreiber, sind dann durchs Land gegangen, haben nach Brennereien gesucht und haben von den Brennereien, die sie gefunden haben, eben Steuern verlangt. Und wenn die Steuern nicht bezahlt wurden, haben sie die Brennereien dicht gemacht. Ihr könnt euch also gut vorstellen, dass weder der Job noch die Leute, die ihn gemacht haben, bei den Schotten sonderlich beliebt waren. Bis auf einen. Den beliebtesten und berühmtesten Ex-Steuereintreiber Schottlands. Robert Burns. Schöpfer der Hymne Auld Lang Syne und in die Geschichte eingegangen als Scotland's Bard. Old acquaintance be forgot and Auld Lang Syne. Robert hat in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gelebt und war anfänglich wirklich Steuereintreiber, bis er sich dann irgendwann endgültig dem Whisky und der Poesie hingegeben hat und dann 1785 mit Scotch Drink eine siebenminütige Ode an den Scotch geschrieben hat.
O thou, my muse, good old Scotch Drink, whether through wimplin worms thou jink, or richly brown remore the brink, in glorious fame, inspire me till I lisp and wink to sing thy name.
Aber das war immer noch nicht genug, um den Namen Scotland's Bard wirklich zu verdienen. Deswegen hat er ein Jahr später mit The Address to a Haggis die Ode an den Haggis geschrieben. Und bis heute feiert man am 25. Januar, dem Geburtstag von Robert Burns, die sogenannte Burns Night. Und im Zentrum der Burns Night steht das Burns Supper, bei dem es natürlich Haggis zu essen gibt. Und bevor der Haggis für alle Gäste aufgeteilt wird, muss der Gastgeber für alle Gäste hörbar die Address to a Haggis rezitieren. Und es ist eine große Ehre, die dem Gastgeber zuteil wird, aber auch eine große, große Aufgabe. Aber eigentlich müsste ich noch viel mehr abschweifen, weil ich euch jetzt erzählen muss, was zwischen 1603 und 1707 so zwischen Schottland und England passiert ist und warum das für die Malt Riots und eigentlich für die ganze englische und schottische Geschichte so wichtig ist. Ich versuche mal so kurz wie möglich das Wichtigste zusammenzufassen. 1603 stirbt die englische Königin Elisabeth I. ohne direkte Nachkommen. Ihr Cousin, König James VI. Von Schottland, wird damit auch König von England und Wales und nennt sich dort James I. Wie cool ist das denn überhaupt? Jetzt ist ein Schotte auch König von England und Wales. Unglaublich. Und James ist eigentlich ein ganz guter König. Leider stirbt er aber dann trotzdem, auch gute Könige sterben irgendwann. Und 1625 rückt sein Sohn Charles I. als König nach. Jetzt ist aber das Problem, dass Charles I. nicht so ein cooler König ist wie James, sondern eher so ein eingebildeter, selbstverliebter Millennial-Spacko-König, den kein Mensch leiden kann. Ihr erinnert euch, ich vereinfache und verkürze stark. Und weil die Engländer, man kann sich's vorstellen, sowieso schon nicht so richtig begeistert sind, von einem Schotten regiert zu werden, sind sie noch viel weniger begeistert, wenn der Schotte, der sie regiert, auch noch so ein komischer, selbstverliebter Millennial-Spacko ist. Und dann hat er auch noch die falsche Religion, weil er nämlich als Schotte katholisch ist und die Mehrheit der Engländer ist halt nun mal protestantisch. Es kommt also, wie es kommen muss. Es kommt zum British Civil War, der richtigerweise aber aus mehreren zeitlich versetzten Kriegen besteht und deswegen richtiger Wars of the Three Kingdoms genannt wird. Und am Ende dieser Kriege, die nicht wirklich Bürgerkriege sind, aber eigentlich schon, steht die Enthauptung von Charles I. 1649. Und weil die schottischen Monarchen, die danach kommen, immer noch nicht so richtig cool sind, kommt es dann 1688 zur Glorious Revolution und der Invasion der Holländer. Aber diese Revolution verlief völlig friedlich und die Invasion war gar keine wirkliche Invasion, sondern eher eine Einladung der Engländer an die Holländer, doch mal kurz mit ihrer kompletten Flotte rüberzufahren und sich das Land unter den Nagel zu reißen. Und der holländische König, William III., genannt The Orange, könnte dann auch gleich der König von England, Wales und Schottland werden. Er muss nur eine Liste von Forderungen des englischen Parlaments unterzeichnen und Ruhe in den Laden bringen. Und dann kann er von den Engländern aus auch gerne deren Land regieren. Alles überhaupt kein Problem. King James II., der im Moment gerade jetzt noch König ist, guckt also so aus seinem Fenster und sieht die Invasion der Holländer, die angeführt wird von seinem Schwiegersohn. Ja, ihr habt richtig gehört. William III. War mit James' Tochter Mary II. Verheiratet. Was er aber vor allem noch sieht, ist nicht nur der Einmarsch des holländischen Königs in England, sondern der Einmarsch wird auch noch von all den Bürgern bejubelt, weil ihn wirklich kein Mensch leiden kann. Und da denkt sich der James halt so, naja, dann war's das halt. Und haut ab nach Frankreich. Natürlich haut er ab nach Frankreich, weil die Franzosen schon immer die Erzfeinde der Engländer waren. Und als Schotte gehst du natürlich zu den Franzosen, weil der Feind deines Feindes immer dein Freund ist. Okay. Also ist jetzt William III., König von Holland, gleichzeitig auch noch der König von Schottland, England und Wales. Und das, was William da vom Parlament vorgelegt wurde, was er unterschreiben soll, und dann kann er gerne König werden, das ist The English Bill of Rights. Das war also nichts Geringeres als der historische Moment, in dem aus einer herkömmlichen Monarchie die heute noch bestehende parlamentarische Monarchie Englands wurde. Und an dieser feierlichen Stelle können sich jetzt alle, die können und wollen, den 21-jährigen Glenn Dronach eingießen und in Gedanken dem Parlament zuprosten. Aber im Vertrauen kann ich euch jetzt auch verraten, eigentlich hat das Parlament beim Glenn Dronach nichts mit dem Parlament, wo die Parlamentarier drin sind, zu tun, sondern eigentlich ist der den Krähen gewidmet, die rings um die Brennerei in den Bäumen wohnen. Und eine Ansammlung von Krähen nennt man in der Biologie, wie bei den Eulen auch, nicht Schar oder Rotte oder Rudel, sondern eben Parlament. Und diese Krähen, die dort gewohnt haben, haben zu Schwarzbrennerzeiten die Arbeiter von Glenn Dronach immer vor dem Excisement beschützt. Wenn der nämlich mal wieder in der Nähe war, um die Brennerei aufzusuchen und Geld einzutreiben, musste er durch diese Bäume hindurch und hat dadurch die Krähen aufgeschreckt. Und wenn die Krähen dann quasi so hochgeflogen sind, dann haben die Arbeiter bei Glenn Dronach gesehen, der Excisement ist wieder unterwegs, und haben die Kurve gekratzt und wurden deswegen nie gefasst. Aber zurück zum holländischen König, beziehungsweise dem gestürzten schottischen König. Die Jacobites, ein Verbund schottischer Clans, der sich in Anlehnung an den lateinischen Namen von James ebenso genannt haben, war nämlich der Ansicht, dass der rechtmäßige schottische König, James II., unrechtmäßig von seinem Thron vertrieben wurde. Und außerdem waren sie der Ansicht, dass es ja wohl überhaupt nicht sein kann, dass ein Parlament von Bürgern, das gewählt wurde, jetzt die Macht und die Rechte innehat, die sonst einem von Gott gesandten König zustehen. Und mit genau diesen Jacobites werden wir uns vor allem in der nächsten Folge nochmal eindringlicher und detaillierter beschäftigen. Aber wie geht's zu der Zeit eigentlich der schottischen Bevölkerung? Dieses ganze royale Hin und Her, diese Invasionen und diese Kriege sind nämlich an der Bevölkerung alles andere als spurlos vorübergegangen. Hinzu kamen in den 1690ern die sogenannten Seven Ill Years, die durch Missernten, Handelseinbrüche und den daraus resultierenden Hungersnöten geprägt waren. In diesen Jahren sind 5-15% der Bevölkerung verhungert. Und als sich dann auch noch die sogenannte Darien-Unternehmung, die könnt ihr zur Abwechslung mal selber nachschlagen, zum absoluten Desaster entwickelte, war Schottland endgültig völlig am Ende und eines der ärmsten, wenn nicht sogar das ärmste Land Europas. Rebellion, Hass und Aufruhr konnte man sich im wahrsten Sinne des Wortes einfach nicht mehr leisten. Man war auf die Hilfe der Engländer und Holländer angewiesen. Und Hilfe heißt in dem Fall, dass man von den Handels- und Kolonialmächten, die England und Holland nun mal sind, Zugang zum Welthandel erhält, dadurch seine Waren in die ganze Welt entsprechend handeln kann und Geld verdienen kann. Und weil natürlich auch England ein Interesse daran hat, dass endlich mal wieder Frieden auf der kleinen Insel einzieht, einigt man sich 1707 auf die Treaty of Union. In dieser Treaty of Union wird aus England, Schottland und Wales zum ersten Mal das Königreich Großbritannien. Die Engländer gewähren den Schotten Zugang zum Welthandel und die Schotten müssen im Gegenzug den Engländern versprechen, dass sie ihnen die Franzosen vom Leib halten und dass sie die Jacobites im Zaun halten. Und natürlich soll Schottland dem englischen Steuerrecht unterworfen werden, denn wie wir alle wissen, nichts ist umsonst und schon gar nicht der Zugang zum Welthandel. Okay, super, läuft. England, Schottland und Wales haben damit jetzt zum ersten Mal nicht nur einen gemeinsamen König oder in dem Fall mit Queen Anne eben eine gemeinsame Königin, sondern auch einen gemeinsamen Handel. Und auch das mit den Franzosen kriegen die Schotten ganz gut in den Griff. Die halten sich auch zumindest erstmal ein bisschen raus. Allerdings machen die Jacobites weiterhin Ärger. Zumindest bis zur Schlacht von Culloden, wo sie zusammen mit den Franzosen ein letztes Mal ihr Glück versuchen und aber gegen die Engländer verlieren. Das haben wir in der letzten Folge ja schon mal kurz angesprochen. In der nächsten Folge mache ich das dann nochmal ganz ausführlich. Auch in Bezug darauf, was das für diesen Zusammenschluss der Clans bedeutet hat. Und auch mit den Steuern haben es die Schotten leider nicht so. Aber ehrlicherweise nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil es der schottischen Bevölkerung wirklich so schlecht ging, dass die einfach nichts abgeben konnten. Zu der Zeit haben in Schottland 1,3 Millionen Menschen gelebt. Es gab aber nur 4 Städte, in der mehr als 10.000 Einwohner gewohnt haben. Und in der Hauptstadt, also Edinburgh, haben 57.000 Einwohner gewohnt. Der Rest, also sagen wir mal 1,1, 1,2 Millionen Schotten, haben übers ganze Land in kleine Dörfer verstreut gewohnt und wirklich im Prinzip von der Hand in den Mund gelebt. Und dann kommt England 1725 um die Ecke und will im Zuge der Steuerunion, also der Angleichung der Steuern von England und Schottland, in Schottland plötzlich Steuern auf Malz erheben. Und obwohl der Steuersatz nur halb so hoch ist wie der in England, wird's für die Schotten jetzt richtig persönlich und richtig frech. Gerste und Malz waren, ihr erinnert euch, im Prinzip das Einzige, was die Schotten hatten und nicht mal davon richtig viel. Und jetzt wollen die Engländer das bisschen Malz, was die Schotten haben, auch noch besteuern? Ihr Brot, ihr Bier und ihren Whisky? Nur einen einzigen Tag, nachdem das Gesetz in London beschlossen wurde, ging man in Edinburgh, Glasgow und dem ganzen Land auf die Barrikaden, läutete die Feuersirenen und machte sich bereit für den Kampf um die Gerste. Um das letzte bisschen Selbstbestimmtheit und Eigenständigkeit, was man noch hatte. Man möchte echt nicht in der Haut von diesen armen Steuereintreibern stecken, die jetzt aus London entsandt wurden, um in Schottland eben diese Steuer einzutreiben. In einem Zeitungsartikel aus dieser Zeit wird berichtet, dass man in Glasgow große Steinhaufen vor den Türen der Brauereien und Brennereien aufgehäuft hatte und den Steuerbeamten gedroht hat, sie zu steinigen, wenn sie es auch nur wagen würden, einen Fuß auf ihre Grundstücke zu setzen. Diese Malt Tax Riots sind innerhalb von wenigen Tagen so eskaliert, dass die 1707 gegründete Union nach gerade mal 18 Jahren schon wieder kurz vor dem Ende stand. England sah sich also gezwungen, härtere Bandagen anzulegen und entsandte Truppen nach Schottland, um diese Aufstände brutal niederzuschlagen. Als die Schotten davon Wind bekamen, wendeten sie sich in ihrer Wut und ihrer Verzweiflung an Daniel Campbell. The Great Daniel, wie ihn alle nannten, hieß nicht nur deswegen so, weil er groß gewachsen war, sondern weil er durch seinen Tabak-, Eisen- und Sklavenhandel mit Amerika auch zu großem Reichtum gekommen war. Und wie wir alle wissen, aus großem Reichtum folgt großer Einfluss. Daniel war nämlich nicht nur erfolgreicher Handelsmann, sondern auch Mitglied im Londoner Parlament. Deswegen haben sich seine Landsleute gedacht, na das ist ja super, das ist unser Mann in London, der kann uns helfen, der muss uns helfen. Aber sie hätten es besser wissen müssen. Never trust a Campbell. Erinnert ihr euch noch an die letzte Folge mit den drei Rittern bei der Lindos Abbey, die geschworen haben, Robert the Bruce to the last blood and fortune zu verteidigen und zu unterstützen? Einer davon war auch ein Campbell. Sir Neil Campbell of Lochar. Und wisst ihr, was der König und Volksheld Robert the Bruce über diesen Campbell gesagt hat? Ich verrat's euch. Neil, the only good one in that horrendous clan. Und wisst ihr was? Der hat ganz schön recht damit gehabt. Bis heute übrigens. Die Campbells haben immer noch einen extrem schlechten Ruf, weil die immer schon extrem geschäftstüchtig und opportunistisch waren. Der Campbell-Clan war wirklich einer der ersten Clans, der im Süden tätig war und die gälische Sprache sozusagen verraten hat und Englisch gesprochen hat, Englisch gelernt hat, um mit den reichen Engländern im Süden Handel zu treiben und sich zu bereichern. Und so ein illoyaler, geldgieriger Verräter war halt auch der Daniel Campbell. An alle, die jetzt zuhören und Nachkommen der Campbells sind, muss ich sagen, sorry, das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung der Schotten. Also aller Schotten. Jemals. Überhaupt. Überall. Aber gut. Wo waren wir? Achso, Daniel, genau. Also, die Bürger von Glasgow sind auf dem Weg zu Daniel nach Hause, um ihn um Hilfe zu bitten. Und wie sich herausstellt, hat ihr Abgeordneter, den sie um Hilfe bitten wollten, genau für diese Steuer gestimmt. Und wie sich bald noch herausstellte, hat er vor lauter Angst vor der Reaktion seiner Landsleute vor wenigen Tagen schon die Stadt verlassen und ist nach London geflohen. Ach so, ja, und vorher hat er den englischen König informiert und ihn gebeten, Truppen zu entsenden, weil die Lage in Schottland komplett aus den Fugen gerät. Der wütende Mob von Glasgow steht jetzt also vor der Mansion von ihrem Abgeordneten, der die Steuer befürwortet hat, sie verraten hat und Truppen entsendet hat, um ihren Aufstand niederzuschlagen. Und um ehrlich zu sein, war seine Angst vor der Wut der Glasgower nicht ganz unbegründet, denn leider musste die Shawfield-Menschen die Wut und Enttäuschung der Schotten dann ausbaden und wurde komplett verwüstet. Kurze Zeit später sind dann aber die angeforderten englischen Truppen eingetroffen und haben die Aufstände brutal zerschlagen. Die Aufrührer wurden festgenommen, wer es sich leisten konnte, hat Kaution gestellt und wurde freigelassen und wer es sich nicht leisten konnte, wurde inhaftiert, verbannt oder hingerichtet. Und Daniel? Ja, Daniel hatte ja jetzt dann keinen Wohnsitz mehr. Aber kein Problem. Die englische Krone hat ihn für seinen Dienst entschädigt und ihm für sein kaputtes Anwesen 9000 Pfund ausgezahlt. Und mit dem Geld hat Daniel dann die Insel Isla gekauft. Ja, die ganze Insel. Und dort hat er dann bis zu seinem Tod 1753 gelebt. Und was er dort auch gemacht hat, ist die Landwirtschaft revolutioniert. Und zwar so gut, dass Isla bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts kein zusätzliches Getreide vom Festland kaufen musste. Bierproduktion, Whisky, Nahrung, hat alles mit eigenem Getreide von der eigenen Insel funktioniert. Das war schon echt eine ganz schöne Errungenschaft. Man muss ja auch mal loben. Aber aller Aufstand hat nichts geholfen. Die Malt Tax wurde durchgesetzt. Der trotzige und findige Schotte wusste sich aber trotzdem zu helfen und hat dann halt einfach mehr illegal gebraut und geschmuggelt. Um 1770 waren ungefähr nur 10% aller Destillerien wirklich legal und lizenziert. In der Hauptstadt Edinburgh soll es 400 Brennblasen gegeben haben, wovon gerade mal 8 legal waren. Ab 1775 befindet sich Großbritannien dann ja im Unabhängigkeitskrieg mit Amerika und braucht für dessen Unterhalt natürlich alles Geld und alles Getreide, was es kriegen kann. Mit einem neuen vereinfachten Steuerrecht soll nun also mehr Geld in die Staatskassen gespült werden und die Schotten sollen endlich mal erzogen und entwöhnt werden, dass sie nicht aus dem bisschen Gerste, was ihnen zur Verfügung steht, gleich sofort Alkohol herstellen. Vielleicht kann man sie ja dazu bringen, wenigstens aus einem bisschen der Gerste, die ihnen zur Verfügung steht, auch wirklich Nahrung herzustellen. Ob den Engländern das gelungen ist, wie es mit den Schotten und ihren illegalen Brennereien weitergeht und was das alles mit Glenlivet zu tun hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von A Weavery Dramcast. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, ich höre mir die ganze Zeit Geschichten an und kriege aber keinen Whisky zu probieren, dann kommt doch einfach zu einem meiner nächsten Tastings. Wann und wo die stattfinden, findet ihr auf meiner Webseite Weavery Dram oder auf Instagram und Facebook. Schreibt mir gerne, teilt mich gerne. Wir hören uns bei der nächsten Folge von A Weavery Dramcast. Bis dahin, tschüss, ciao und slán, ciao.